Die Losung für den heutigen Tag steht bei Jesaja 40 von den Versen 3 und 10. Es ruft eine Stimme in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Ja, das dürfen wir immer wieder uns auch zu Augen führen. Der Herr kommt gewaltig, er wird gewaltig kommen. Zu den Abkündigungen. Die Mittwochsstunde, der Mittwochsgottesdienst, lassen wir im Moment ruhen aufgrund der Gegebenheit. Der nächste Sonntagsgottesdienst müssen wir auch abwarten, wie die Vorgaben sind. Und auch der Weihnachtsgottesdienst am 26. müssen wir auch abwarten. Eventuell, wenn es am 24. noch erlaubt ist, würden wir am 24. einen Gottesdienst hier machen. Die Teenies ist unsicher. Eventuell wolltet ihr euch im Freien treffen dann. Ja. Soweit im Moment die Abkündigungen. Dann dürfen wir auf das nächste Lied hören mit einigen Sängern. Und wir können ja leise oder in Gedanken mitsingen. Das Lied in unserem Liederbuch Nummer 11, 1 bis 3, Jesu Name nie verklinget.
Sie sind dies der Nacht bei mir.
Die Lesung für den heutigen Tag steht im 5. Mosebuch, in Kapitel 18, die Verse 15 bis 22. Das ist in der Bibel überschrieben von falschen und rechten Propheten. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ganz so wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast am Horeb, am Tag der Versammlung und sprachst: Ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir: Sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und mein Wort in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, oder wenn einer redet im Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest: Wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, denn das ist ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet. Darum scheue dich nicht vor ihm. Soweit die Schrift. Nach dem nächsten Lied dürfen die Kinder in den Kindergottesdienst gehen und ich möchte noch mit ihnen beten. Herr Vater, hab Dank, dass du jetzt bei uns bist und auch ganz besonders bei den Kindern, dass sie dein Wort aufnehmen und es bewahren. Hab Dank, dass wir die Möglichkeit haben und dass wir auch viele junge Eltern hier haben mit ihren Kindern, dass sie dein Wort weitersagen können und dein Wort hören dürfen. Das ist ein Vorrecht, Herr. Hab Dank auch für die, die immer wieder helfen, den Kindergottesdienst zu begleiten und zu führen. Gib du ihnen auch die richtigen Worte und ja, zeig ihnen, was dran ist. Amen. Ja, das Lied vor der Predigt ist die Nummer 42, die Verse 1 und dann 4 bis 6.
Ja, erstmal die Maske ab, dass ich euch auch ins Gesicht schauen kann in ihr mir. Ja, freue mich, dass wir heute Morgen hier nochmal zusammen sind. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber das Lied ist tatsächlich ein Lied, das mir sehr, sehr wertvoll ist. Paul Gerhardt. Für mich persönlich das schönste Adventslied. Aber das muss jeder wissen, was sein Favorit ist. Es kann auch ein anderes sein, weil es eine Predigt ist. Das ganze Lied ist eine Predigt. Wenn man es liest von Anfang bis zum Ende, ist es eigentlich eine Predigt von jedem Vers her. Interessant ist, Paul Gerhardt ist ein Mann, der während der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs gelebt hat. Er hat bis auf eines seiner Kinder alle anderen zu Grabe getragen. Ein Kind hat ihn überlebt. Also ein Mann, der durchaus wusste, was Leid, was Not bedeutet, was Notzeit bedeutet und darin solche Lieder schrieb, die so tief sind. Und ich finde, die Texte haben uns bis heute was zu sagen, uns anzusprechen. Freue mich, dass wir den 1/2/3. Advent feiern dürfen. Wir haben hier einen Adventskranz, der uns daran erinnert, noch ein Adventssonntag. Und dann ist Heiligabend. Ich weiß, als Kind habe ich mich da immer sehr, sehr drauf gefreut. Und das war eine Zeit, wo man ganz intensiv mitgegangen ist, wenn ich immer gesehen habe, wie die Kerzle. Und man hatte einen Adventskalender und wusste, jetzt ist bald Weihnachten. Das war als Kind für mich immer eine besondere Zeit. Manchmal geht es einem vielleicht jetzt so in dieser Adventszeit, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, dass wir so hineinschauen in das Geschehen, was uns jetzt bestimmt. Und man hat fast den Eindruck, es gibt ein Geschehen, das uns bestimmt. Ja, ich sag's, Corona. Dieses Covid-19 und dieses Virus und wie es da weitergeht und was da passiert. Wir schauen uns die Nachrichten an, natürlich. Denn wir sind ja Menschen, die auch in dieser Welt leben. Das geht uns ja an. Und manche haben Furcht, hierher zu kommen in die Gemeinde, sagen, man könnte sich anstecken, natürlich, verstehe ich auch. Ich will auch niemanden was schade. Aber natürlich gibt es da Ängste auch, die geweckt sind. Diese Nachrichten gehen jetzt ja dahin, dass man sagt, wie werden und dürfen wir Weihnachten verbringen in diesem Jahr? Wird es einen Weihnachtsgottesdienst geben? Wir wissen es nicht. Was wird erlaubt und was wird verboten sein? Wir schauen auf diese Botschaften, in England wird schon geimpft, in den USA geht es jetzt dann auch los. Wann steht der Impfstoff hier zur Verfügung? Wie wird die Verteilung erfolgen? Was sind da für Risiken mit verbunden? All diese Fragen. Man hat fast den Eindruck, das bestimmt dieses Jahr die Adventszeit. Und ein Stück weit gebe ich das zu, bin ich damit hineingenommen. Auch ich gucke, was ist denn da alles. Aber ich habe mir gedacht, sind wir wirklich nur ausgerichtet auf die Bekämpfung von Covid-19 und voller Erwartung auf den Impfstoff? Advent heißt ja Ankunft, eine Epiphanie, eine Erwartung, dass da einer kommt. Ist das unsere Erwartung auf den Impfstoff oder sollten wir Menschenkinder, und zwar wirklich wir Menschenkinder, alle Kinder dieser Erde, die geschaffen sind von dem lebendigen Gott, in der Adventszeit nicht noch einen viel anderen Erwartungshorizont haben. Die Erwartung und das sich bereit machen auf einen Retter, auf den Christus, den Messias, den Gesalbten Gottes. So wie es Paul Gerhardt hier ausdrückt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und dann schreibt er, o aller Welt verlangen. Da denke ich manchmal, naja, die Welt, die verlangt eher nach dem Impfstoff wie nach Jesus Christus. Also, aller Welt verlangen. Wie hat sich das auch ein Stück weit gewandelt, auch in unserem Land und Volk? In der Vorgeschichte unseres heutigen Textes, ich weiß, das ist kein so typischer Adventstext. Vielleicht sind manche auch enttäuscht und denken, na, jetzt redet er über Apostelgeschichte 3. Ab Vers 17, das ist also die zweite Predigt eigentlich des Petrus in der Apostelgeschichte. Hat das nicht viel mehr mit Pfingsten und dem Anfängen der Gemeinde zu tun? Ja, auch. Aber Petrus ist ja einer, der den Bogen schlägt. Und deswegen, glaube ich, ist der Text sehr spannend für uns, gerade zur Adventszeit. In der Vorgeschichte dieses Textes wird ein Lahmgeborener spontan geheilt. kommt im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf seine eigenen Beine und läuft los. Das Volk, das Zeuge dieser Geschichte wird, dieses Geschehens, staunt und schaut wen an? Hätten wir auch gemacht. Die Heiler, den Petrus und den Johannes, die dieses Wunder vollbracht haben. Und sie schauen auf diese beiden Männer, Petrus aber weist von sich und Johannes weg, hin auf den Gott, und das ist jetzt sehr interessant, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auf den Gott Israels, der sich schon vor Zeiten dem Abraham offenbart hat, indem er zu ihm sprach, indem er zu ihm geredet hat und er das gehört hat und geglaubt hat, der Glaubensvater Abraham. Und diese Verheißungsmänner Isaak und Jakob, dem er etwas verheißen hat. Auf diesen Gott weist er hin und auf Jesus, den Knecht dieses Gottes, welchen das Volk am Kreuz sehen wollte. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Den Fürst des Lebens gab man dem Tode preis. Und dann hören wir etwas, was eigentlich unerhört ist. Unglaublich, ein unglaubliches Zeugnis des Petrus über diesen Fürst des Lebens, diesen Jesus von Nazareth, in Bethlehem geboren, welcher der Christus ist. Petrus sagt über ihn, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir, also Petrus und Johannes, Zeugen sind. Wir haben das miterlebt, wir können es euch bezeugen, es ist wahr, wir waren dabei. An erster Stelle, wir haben das alles miterlebt. Johannes im ersten Johannesbrief sagt das ja dann auch so, den wir gesehen, geschaut haben, der bei uns war, wir waren dabei. Keine leere Fabel. Dieser Auferstandene ist es, der Glaube wirkt und im Glauben an diesen Namen, die Person Jesus Christus, ist dem Lahmgeborenen Heilung zuteil. Petrus macht deutlich, heute staunt ihr über dieses Wunder. Und gestern wolltet ihr ihn noch am Kreuz sehen. Heute staunt ihr über dieses Wunder und gestern wolltet ihr ihn noch am Kreuz sehen. Ihr habt ihm den Tod gewünscht. Petrus bleibt bei der Wahrheit. Und dann öffnet er eine Tür für die, die gestern Ankläger waren und verweist auf ihre Unwissenheit. Das finde ich sehr schön. Wisst ihr, ich sage immer, für uns ist das nicht ganz einfach, auch für uns Christen. Gerade jetzt, so Weihnachtszeit und man kommt vielleicht doch mal auf den Glauben zu sprechen, gell? Auch in der Verwandtschaft, die lange nichts mehr davon wissen wollte. Weihnachten ist ja so ein Punkt, wo man da doch denkt, naja, gibt ja einen Gott und vielleicht ist doch was dran. Man kommt ins Gespräch. Manchmal wissen wir, was die Wahrheit ist, aber wir haben nicht den rechten Ton. Und wir schlagen Türen zu, wo vielleicht Gott gar nicht wollte, dass wir sie zuschlagen. Das geht so schnell bei uns. Petrus bleibt bei der Wahrheit, aber er öffnet eine Tür. Und das möchte ich jetzt mit euch zunächst mal lesen. Apostelgeschichte 3, 17 bis 26. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Also in Unwissenheit. Ihr habt es nicht bewusst getan. Ihr habt das nicht erfasst, wer dieser Christus eigentlich ist. Ist ja schön, wisst ihr, wo er nicht so zuschlägt, sondern sagt, ich weiß ja, ihr habt es nicht richtig verstanden in dem Moment. Unwissend. Paulus sagt das später einmal über sich selbst, als er spricht, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Er sagt, ich tat es aber in Unwissenheit und im Unglauben, ich wusste es nicht. Gott aber hat es so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er, den euch vorherbestimmten Jesus Christus sende, den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von euren Bosheiten abwendet. Euch zuerst. Ich habe an Advent immer persönlich so drei Gedanken in mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Drei Gedanken. Und diese drei Gedanken finde ich auch in diesem Text und Geschehen, in dieser Predigt von Petrus. Ich denke einmal an Jesus Christus als den, der ja schon gekommen ist. Weihnachten, dieses Erinnern an Weihnachten. Aber das war ja gestern, sehr lange her. Ich habe es überschrieben mit der Rückblick auf den Gekommenen. Das zweite ist für mich der Christus, mit dem ich heute rechnen darf, der da ist, der wirklich gegenwärtig ist. Mein Aufblick zu ihm, zu dem gegenwärtigen Gott, dass ich hinblicken darf auf den Gekreuzigten und mit ihm rechnen darf. Und der dritte Gedanke ist der Kommende. Eure Errettung naht, erhebet eure Häupter, eure Errettung naht, der Kommende. Drei Perspektiven. Und die erste Perspektive, die ich mit euch betrachten will, ist der Rückblick auf den Gekommenen. Aus unserer menschlichen Perspektive, des natürlichen Menschen, jeder Mensch, der so ist und unseres Denkens, gibt es eigentlich nur diesen Blick auf Jesus Christus. Nur diesen Blick, nur den Blick zurück. Gibt keinen anderen für den natürlichen Menschen. Als historische, einmal dagewesene Gestalt der Geschichte. Der Blick in die Vergangenheit mit einer immer mehr verblassenden Bedeutung für das Heute. Mit jedem Jahr, das die Zeit wie einen Mantel über die damaligen Ereignisse legt, verblassen die Farben der Tage, in denen Jesus lebte. Er wird ein Schatten der Geschichte, der ohne Kraft und Leben an die Wände unserer jetzigen Zeit geworfen scheint. Es gilt das, was in Apostelgeschichte 3,15 Petrus von ihm sagt: Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Auch wenn bereits Mose, wir haben das ja vorhin gelesen in der Lesung 5. Mose 18, von diesem Propheten spricht, von dem, der da kommen soll und das Wort des lebendigen Gottes sagt. Und wer auf ihn hört, der wird leben. Wer nicht auf ihn hört, hat kein Leben, hat keine Verheißung zum Leben. Einen Propheten wie dich will ich ihn aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen. Herr Jesus sagt einmal, alles, was ich rede, rede ich vom Vater, ich nehme nichts von mir. Alles, was ich habe, habe ich vom Vater. Alles. Er wird alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, der in meinem Namen gereden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern, so sagt es Petrus hier. Rechenschaft. Ich werde einmal fragen, wie habt ihr zu diesem Christus, zu Messias gestanden? Das hatten die Schriftgelehrten auch erfasst damals. Wir lesen das ganz am Anfang im Johannesevangelium, Johannes 1, 22. Da schicken die Jerusalemer Schriftgelehrten und Leviten, Priester und Leviten, schicken Leute raus zu Johannes dem Täufer. Und sie stellen ihm die Frage, bist du der Elia? Nein. Bin ich nicht. Bist du der Prophet? Bist du mehr wie Elia? Bist du sogar der Prophet, auf den wir waren, der Messias? Er sagt, nein, das bin ich nicht. Bin ich der Messias. Am folgenden Tag, einen Tag darauf, sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Einen Tag darauf. Steht im Johannes sehr spannend. Schon hier wird angedeutet, der Messias ist zugleich Opferlamm. Ist doch einfach unvereinbar, diese Tatsache, oder? Wie kann der Messias der das Volk retten wird von seinen Feinden, wie soll der Opferlamm sein, geschlachtet werden? Das passt doch nicht zusammen. Doch passt es zusammen. Der Königssohn, es passt zu seinem ganzen Leben. Der Königssohn wird nicht in einem Palast oder Schloss geboren, sondern sehr schlicht. Der König der Völker wird vom Volke selbst zum Tode geschrien. Und der König des Volkes Israel. Der Allmächtige, der Wind und Wellen gebietet, wird am Kreuz vollkommen ohnmächtig. Man denkt, anderen hat er geholfen, sich selbst kriegt er nicht hin, kann er nicht helfen. Der allein Sünden vergeben kann, stirbt ohne Sünde und trägt dabei die Sünde der ganzen Welt. Der Gottgesalbte, der Messias, ist zugleich das geschlachtete Opferlamm. Welche Bedeutung hat aber ein dahingegebener, gekreuzigter Messias? Welche Bedeutung hat er noch? Welche Bedeutung hat noch das Wort des Mose über den kommenden Propheten und die Rechenschaft, die gefordert werden soll von denen, die nicht auf sein Wort hören? Selbst wenn er tatsächlich der Messias gewesen wäre, so ist es in diesem Rückblick doch so, dass er tot ist. Das Wort, das er geredet hat, ist verstummt. Die Forderungen eines Toten können uns nicht schrecken. Viele Menschen haben eine solche Herzensstellung und als solches Denken über Jesus Christus. Er ist Historie, historische Gestalt. Die Adventszeit ist nicht gefüllt mit einer Erwartung auf seine Ankunft, die Ankunft des Herrn, sondern maximal ein Rückblick auf das Weihnachtsgeschehen, eine Geschichte aus der Vergangenheit. Mit Gott braucht man nicht mehr zu rechnen. Man hat im Grunde mit ihm abgeschlossen. Man lebt noch maximal eine fromme Tradition. Bei manchen kommt noch die Enttäuschung, manchmal gerechtfertigt, über Kirche, Gemeinde, Christen im Allgemeinen hinzu oder die Not über ein persönliches Leid oder das Leid der Welt. Auch beides Gründe, die man durchaus verstehen kann, die auch tief liegen manchmal. Ich will nicht sagen, dass man das nicht verstehen kann. Vergesse nie, als ich mal eine Begegnung hatte, war ein feiner Mann, war im Zweiten Weltkrieg und ich habe ihn sehr gemocht. Und war ein sehr künstlerischer Mann, hat sehr schön malen können. Und ich habe gesagt, warum kannst du nicht glauben, du bist so ein feiner Kerl. Ich habe dich so gern als Mensch, war fein, ein älterer Mann, über 80 schon, als ich ihm begegnet bin. Ein sehr warmer, gewinnender Mensch. Und er sagte, weißt du Lothar, ich habe Dinge erlebt im Krieg, die lassen mich nicht mehr an Gott glauben. Und dann hat er erzählt, hat zwei, drei Szenen erzählt. Eine ist mir noch sehr nah. Sagte, wir waren mit dem Militär im Osten und dann kam einer und hat einen jüdischen Jungen aufgegriffen. Es wurde klar, es ist ein jüdischer Junge. Und unser Oberst hat zu meinem Soldatenkollegen gesagt, geh in den Wald und verschieß ihn. Und man hörte dann einen Schuss draußen im Wald und er kam zurück. Dann hat der Fritz ihn gefragt, hat gesagt, du hast ihn doch laufen lassen. Er sagt, das war ein Befehl. Da kann man verstehen, dass ein Mensch zweifelt und fragt, wo war da Gott? Viele Dinge können Menschen nachdenklich stimmen, wo Gott ist und ob mit ihm zu rechnen ist. Das Zeugnis der Apostel Petrus und Johannes führt uns aber über diese Todesgrenze hinaus, über Tod und Leid. Über alles eigene Versagen, das haben wir ja auch. Wir haben auch andere schon enttäuscht, ganz oft, ganz gewiss. Und alle Enttäuschungen über andere hin zu dem lebendigen Christus. Mein zweiter Punkt, der Aufblick auf den Gegenwärtigen. Wenn ich mit diesem ersten Punkt abschließe mit Gott, dann ist es vorbei. Dann ist der Tod, es ist durch das Thema. Ein toter Gott hat mir nichts zu sagen. Ein toter Gott wird auch keine Rechenschaft mehr von mir fordern können. Das ist vorbei. Das alles Verändernde ist das Zeugnis des Petrus im 15. Vers, im zweiten Teil. Da heißt es, ihr aber habt den heiligen Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil heißt, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Dieses alles Verändernde ist das Zeugnis, dass dieser Gott nicht im Tod geblieben ist, dieser Jesus nicht im Tod geblieben ist. Vom Mund aller Propheten vorhergesagt, dass dieser Christus leiden müsse. Das Leiden bekommt in Jesus Christus einen Sinn. So fragt auch Jesus, der Auferstandene in Lukas 24, die Emmausjünger, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen allen Schriften das, was ihn betraf. Das ist hochspannend. Also das ist mal so eine Hausaufgabe für einen jeden, der gern mal in der Bibel forscht. Mal in den Propheten nachzuschauen, was da steht über den Messias. Also Libby hat mal angefangen zu sammeln. Also ich mag dieses Buch von Meldau, Christus im Alten Testament. Das sind über 300 Stellen genannt. Libby hat noch mehr. Also es ist ungeheuer. Und in welchem Detail die Propheten von dem Messias sprachen und wie er sich in Jesus Christus auch tatsächlich Punkt für Punkt erfüllt hat. Hochspannend. Weil das Lamm unsere Schuld getragen hat, weil der Messias zur Rettung seines Volkes von seinen Sünden und zur Rettung dieser Welt gekommen ist und uns versöhnt hat mit dem Vater, deshalb dürfen wir umkehren, heimkehren, sage ich gern, Buße tun, so sagt es dieser Text hier heute. Ehrlich werden vor Gott, sage ich, heimkehren zum Vater, sagen, wie es mit uns steht, ohne irgendwie Angst zu haben, dass er uns die Tür weist. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Eine wunderschöne Einladung unseres Heilands. Weil unsere Sünden von ihm getragen wurden, dürfen wir frei werden von unserer Schuldenlast und glauben, dass auch unsere Sünden ausgetilgt sind. Ist gut gemacht. Ausgetilgt steht hier in unserem Text heute. Diese Zeit der Erquickung kommt. Er sagt so, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Ich glaube, diese Zeiten der Erquickung meinen nicht eine zukünftige Zeit. Glaube ich auch, das wird noch toller. Aber ich glaube, die Zeit der Erquickung ist schon, wenn meine Seele aufatmen darf und wissen darf, es ist mir vergeben. Meine Schuld ist mir vergeben. Ich hoffe und wünsche mir, dass jeder Einzelne, der heute hier sitzt, das schon erlebt hat. Diese Befreiung, wenn über meinem Leben gesprochen ist, deine Schuld ist dir vergeben, ist etwas Großartiges. Das kann uns niemand sonst geben, niemand. Im Kolosser steht, als ihr die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Hier begegnet uns der, der uns schon jetzt erfrischen will, erquicken, indem er uns das Schwerste unseres Lebens abnimmt, nämlich die Last der Schuld. Warum ist das das Schwerste? Wisst ihr, ich glaube deswegen, weil wir es nicht mehr gut machen können. Wir greifen nicht nach hinten. Wir können Dinge, die wir versäumt haben, Dinge, die wir falsch gemacht haben, Dinge bewusst oder unbewusst, es gibt ja beides, können wir nicht mehr in Ordnung bringen. Aber Gott spricht uns darüber Vergebung zu. Ach, wie befreiend. Wie befreiend. Das lässt uns erst in diese frohe, kindliche Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Vorher ist das gar nicht möglich. Sobald wir aber Vergebung erfahren, sind wir in der Verbindung zum Vater, auch wenn wir noch auf dem Wege sind. Der Christus aber, so sagt es Petrus hier, ist aufgenommen in den Himmel bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Er wird einmal alles in allen erfüllen. Es wird einmal alles wiederhergestellt sein. Der Gegenwärtige ist der Lebendige. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir aus, er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn wir diesen Aufblick im Advent geschenkt bekommen, dann kommen wir hinein in den Lebensstrom Gottes. Wenn wir zutiefst erfahren, da ist nicht nur einer, der spricht, deine Sünden sind dir vergeben. Das können ja viele. Sie haben ihn ja auch gefragt, als der Lahme da herabgelassen wird. Ja, wie kannst du sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Das kann doch nur Gott. Sondern der die Vollmacht hat, so zu sprechen, weil er Opferlamm geworden ist, meine Schuld tatsächlich getragen hat. Dies ist der Segen des Abraham-Bundes, der Segen, der dann jedem zuteil wird, dass er es glauben darf, es Gott abnimmt und zutraut, sein Wort stehen und gelten lässt, es vertrauend annimmt und darüber froh wird. Dies Wort galt zuerst Israel, aber in diesem Samen sollen auch alle Geschlechter der Erde gesegnet werden, so sagt es hier. Ach, Paulus nochmal in diesem Zeugnis. Ihr seid die Söhne der Propheten des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ist hochinteressant, dass das dort schon drin steckt, ja? Dass das nicht nur Israel sein wird, sondern alle Geschlechter der Erde. In deinem Samen, aus deiner Mitte, wird dein Bruder erstehen, der Prophet. Gott ruft den Christus hinein in eine Welt ohne Hoffnung und schenkt uns mit Christus eine lebendige Hoffnung. Schaut, im Advent dürfen wir diesen Aufblick haben, wie Simeon ihn hat, dieser alt gewordene, greise Mann, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht, was steht da? Aller Nationen, auch wieder, aller Nationen. Ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israels. Das ist meine tiefste Frage an diesem Morgen, die ich jetzt stelle. Ist das in deinem Herzen schon geschehen? Das ist die wichtigste Frage des Morgens. Der ganzen Predigt, jetzt diese Frage. Ist das in deinem Herzen schon geschehen? Ist dieser Advent, dieser Aufgang, diese Ankunft des Erscheinenden in deinem Herzen aufgegangen? Hast du hier Klarheit für dein Leben? Weißt du, meine Schuld ist mir vergeben, weil Jesus Christus für mich gekommen ist und gestorben ist? Das ist die wichtigste Frage. An dieser Frage entscheidet sich alles. Wenn ich diese Frage mit einem Ja beantworten kann, sagen, ja, ich bin heil in Jesus Christus, ich weiß, er ist für mich gestorben, er ist mein Heiland, mein Retter, ich traue ihm mein ganzes Leben an, ich wüsste sonst keinen, dann ist das Weihnachtsgeschehen wieder von hoher Bedeutung, denn dann ist er für mich der Gekommene. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du auf Weihnachten zurückblicken, auf eine Historie, die vergangen ist, die dich nichts angeht. Entscheidend ist, dass das aufgeht in deinem Herzen. Dann bekommt Weihnachten einen ganz anderen Klang, Advent einen ganz anderen Ton. Dann ist Advent in deinem Herzen der Aufgang dessen, der Licht macht, wo Finsternis ist. Und dann ist ein drittes in diesem Text zu lesen, den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wisst ihr, mit Auferstehung ist ja noch nicht Ende. Das ist schon gewaltig. Auferstehung ist gewaltig. Aber damit ist ja nicht Ende dieses Gottes, sondern es heißt, er wird einmal wiederkommen und das fällt uns schwer jetzt. Ich bin auch kein Gerichtsprediger, bin ich wirklich nicht. Aber es steht hier, er wird Rechenschaft fordern. Er wird fragen, wie stehst du zu diesem Messias? Wie stehst du zu Jesus Christus? Wie stehst du zu mir? Denn der Sohn und der Vater sind eins. Und dem Sohn ist einmal alles Gericht gegeben. So sehr unsere Seele aufatmet, so wichtig ist es, diesen dritten Blick zu haben, den erhobenen Blick auf den Kommenden. Wir atmen auf in dieser befreienden Begegnung mit dem Sünderheiland und dem Gotteslamm Jesus Christus. Und doch stehen gewaltige Dinge aus. Im Advent blicken wir wohl zurück auf das erste Kommen des Christus und die Fleischwerdung an Weihnachten. Wirklich gestillt wird die Erwartung des Advents nur dort, wo Christus in ein Herz einzieht und in dieses Leben hinein Vergebung spricht. Da ist Advent. Doch im Advent blicken wir auch erwartungsvoll auf das zweite Kommen Jesu. Im Glaubensbekenntnis ausgedrückt mit den Worten, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen. Das ist das zweite Kommen. Zu richten die Lebenden und die Toten. Hier greift das Wort aus 5. Mose 18 oder Apostelgeschichte 3, 22, was Petrus hier ja zitiert. Dieses Wort von der Rechenschaft. Der Himmel muss ihn aufnehmen bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Manchmal fragt man sich doch, oder? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Warum dauert das so lang? Warum dauert das so lang? Ich weiß noch, als so vor, ist das jetzt 30 Jahre vielleicht her, diese ersten Klonversuche gemacht wurden, das Schaf Dolly ist mir noch so im Kopf, das erste geklonte Schaf. Und da dachte ich, habe ich zu Heidi damals gesagt, jetzt wird es nicht mehr lang dauern. Das lässt sich Gott nicht gefallen, dass die hineingreifen in die Schöpfung, in dieses, wenn etwas wächst, wenn etwas heranwächst schon, in dieses hinein, das wird sich Gott nicht gefallen lassen. Schon 30 Jahre her. Wir wissen nicht Zeit noch Stunde. Manchmal frage ich mich auch, warum dauert das so lang? Warum so viel Not auf der Erde? Noch nie wurden so viele Christen getötet und verfolgt wie in unserer Zeit. Noch nie. Warum dauert das so lang? Ich habe nur eine Antwort. Gott möchte noch manchen dazu rufen. Gott hat noch ein paar Kinder. Ich denke dann an unseren kleinen Boas, der jetzt gerade laufen gelernt hat. Denk vielleicht, wie Gott ihn auch noch dazu rufen. Ich denke an die, die jetzt dran wachsen. Ich denke an manche junge Menschen, vielleicht in unserem Teamkreis, wo noch nicht klar ist, gehören sie Gott oder nicht. Vielleicht will Gott den einen oder anderen noch bei sich haben und gibt noch Gnadenzeit. Sagt, ich will, dass ihr dabei seid. Ich möchte nicht ohne euch im Himmel sein. Ich habe Sehnsucht nach euch. Ich glaube, das ist der einzige Grund, dass Gott diese Gnadenzeit noch verlängert. In einem gewaltigen Zeugnis bekennen Petrus und Johannes dann vor dem Hohen Rat, wer dieser Jesus Christus ist. Diesen Abschnitt möchte ich noch lesen, weil es so zentral ist. Apostelgeschichte 4, 7. Und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Also die beiden haben sie in die Mitte gestellt. Sie kamen ja vor den Hohen Rat, sie mussten sich ja da vor den Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten Jerusalems verantworten. Werden in die Mitte gestellt, wie diese Frau, wo sie außenrum stehen mit den Steinen. So stehen Petrus und Johannes mitten in diesen, das sind ja alles gelehrte Männer mit Rang und Namen. Und was sind die beiden? Fischer. Zwei einfache Fischer stehen da in der Mitte und werden angeklagt von den Obersten. Das wäre wie wenn die Elisabeth jetzt vor das höchste Gericht käme, vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, und die Richter würden außenrum stehen und sagen, und was ist da gelaufen? Erzähl mal. Puh, da kann einem der Mut verfliegen. Da kann man schon mal ängstlich werden, aber die sind gar nicht ängstlich. Da sprach Petrus erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Mensch verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Euch ist heute Christus der Retter, der Heiland geboren. In ihm allein ist Rettung am Tag, den Gott schon gesetzt hat, an dem Tag, wo der ganze Erdkreis in Gerechtigkeit gerichtet wird durch einen Mann. So sagt es Paulus in Athen. Einen Tag, den Gott schon gesetzt hat. Gott weiß um diesen Tag, wir nicht. Aber Gott hat diesen Tag schon gesetzt. Damals, als Paulus in Athen dieses Zeugnis über Christus gibt, er sagt, da gibt es einen Tag, da werden wir alle mal offenbar werden. Da spotteten manche. Andere aber wollten mehr hören, fragten tiefer nach. Wo dein Herz in der Adventszeit steht, im Unglauben, im Spott oder im Fragen oder in der Gewissheit, ich bin sein Kind, das weiß der, der ins Herz zu schauen versteht, dem unsere Herzen offenbar sind wie ein aufgeschlagenes Buch. Freude im Advent über den kommenden Christus kann nur der haben, der ihn kennt und dessen Schuld von ihm getragen, ausgetilgt wurde. Denn nur der weiß sich geborgen in seiner Hand an dem Tag, an dem alles offenbar werden wird. Petrus lädt uns ein, schon heute, diese Zeit der Erquickung zu erleben, im Freiwerden von unserer Schuld und ganz Eigentum zu werden dessen, der Lösegeld bezahlt hat für uns. Das Lösegeld, das er zahlt, ist sein Leben. Und als Johannes der Täufer im Kerker in Zweifel kommt und sagt, bist du wirklich der Kommende oder sollen wir eines anderen warten? Da antwortet Jesus, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Ich übersetze das Ärgern wird gerne mit, wer sich nicht von mir abwendet und davon geht, sondern wer sich zu mir hinwendet und sein Herz vor mir aufschlägt. Wisst ihr, wir müssen nicht, wir können es nicht machen, wir können nicht gut werden vor Gott. Aber Gott hat es gut gemacht mit uns. Und wir dürfen ihm sagen, wer wir sind. In einer Offenheit, wie es nur vor ihm möglich ist. Der Bruder des Petrus, Andreas, war ja zunächst ein Johannesjünger. Und als er auf dieses Lamm hingewiesen wird, da rennt er zu seinem Bruder hin und sagt, Bruder Petrus, wir haben den Messias gefunden, den Christus. Das wünsche ich einem jeden von uns für sein Herz und Leben. Amen. Wir wollen still werden und beten. Wer kann, darf sich erheben. Ach, lieber Herr, so sagt das der Andreas hinein zu seinem Bruder als Zeugnis, wir haben den Messias gefunden. Und doch ist die Wahrheit, dass du losgegangen bist, zu suchen, was verloren ist. Du suchst und findest das verloren. Ohne dein Losgehen wäre keiner gefunden worden. Niemand kann dich finden, wenn du dich nicht aufmachst, uns zu finden. Ach, lieber Herr, so danken wir dir, dass du gekommen bist, nicht als Richter in dieser Welt in deinem ersten Kommen, sondern als Retter. Als einer, der sagt, kommt her, sagt mir, wie es mit euch steht. Ich mein's gut mit euch, ich will für euch die Last tragen, auch die Last der Schuld. Ach, lieber Herr, du hast uns ja versöhnt mit dem Vater, hast gut gemacht, vollkommen gut. Da fehlt nichts an deinem Opfer. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, auch für uns, und dass du derjenige bist, der wieder kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und wir danken dir für diese Tage, wo du noch verziehst und Geduld hast und gnädig bist, dann den Menschen und noch rufst und sagst, kommt doch her, bleib nicht ohne mich. Lieber Herr, so schenk, dass diese Adventszeit dazu dient, dass noch mancher doch nachdenkt über dich und über seine Beziehung, sein Verhältnis zu dir, wo er steht, ob er schon ganz dein Eigentum ist. Danken dir jetzt für diesen Morgen und Tag und wir danken dir, dass wir als deine Kinder mit dir reden dürfen, ganz kindlich, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören nochmal auf ein Lied. Wir erheben uns noch unter den Segen des lebendigen Gottes. Es segne dich Gott, der Vater, er sei der Raum, in dem du lebst. Es segne dich Jesus Christus, der Sohn, er sei der Weg, auf dem du gehst. Es segne dich Gott, der Heilige Geist, er sei das Licht, das dich zur Wahrheit weist. Amen. Wir hören noch auf ein Nachspiel.
Thank you.
Ja, Vater, hab Dank für diesen Gottesdienst, für die Worte, die wir hören durften. Hab Dank, dass du jetzt auch mit uns durch den dritten Advent gehst, auf die ganze Adventszeit, dass wir uns freuen dürfen, dass wir dein erstes Kommen feiern dürfen und ja, in der Gewissheit, dass wir in dem zweiten sind, dass du immer bei uns bist, egal was uns betrübt, was uns bedrückt. Ja, wir dürfen das jeden Tag sehen, dass du mit uns bist. Und ich möchte dir auch danken, dass wir die Möglichkeit haben, auf dein Wort zu hören. Und wenn es jetzt in Zukunft nicht mehr so sein wird, dass wir nur noch am Telefon oder über Internet dich hören dürfen. Ja, so nehmen wir das auch hin. Aber du bist bei uns, du bist bei jedem, ob zwei oder drei beisammen sind, in der Familie. Ja, hab Dank, Herr. Danke, dass du auch jetzt bei denen bist, die krank und betrübt sind, die vielleicht dieses Virus in sich haben. Stärke du sie und stärke auch die Familien. Und sei du bei ihnen und hilf. Geh du jetzt mit uns auch den Weg nach Haus und hab Dank für alles Gute, das wir von dir empfangen haben. Amen.